Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Heute mal Begrüßung in Katzensprache und da müssten Sie uns eigentlich jetzt noch lieber zuhören als sonst. Denn Katzen, zumindest Bilder von Katzen, aber vielleicht auch ihre Geräusche, lösen in unserem Gehirn ähnliche Reaktionen aus wie Süßigkeiten. Kein Wunder also, dass das Internet voll ist mit Katzenmemes und auch der Buchmarkt ein Katzenbuch nach dem anderen rausbringt. Einige davon schauen wir uns gleich an. Flauschiges Fell, wohliges Schnurren und ganz viel Eigensinn. Katzen sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland. Rund 16 Millionen Stubentiere leben bei uns. Es gibt also eine riesige Zielgruppe für Fotokalender, Sachbücher und kuriose Neuerscheinungen rund um die Katze. Meine Kollegin Anne Kolik hat sich einige davon angeschaut. Anne, du hast ja auch selbst zwei Katzen. Denkst du, dass diese Bücher vor allem für Leute gemacht werden, die schon Katzen haben, also die quasi schon da in diesem Universum unterwegs sind, oder sollen da auch welche angelockt werden?
Ich denke sowohl als auch. Ich denke, wir Menschen mit Katzen sind sicherlich die Hauptadressaten und diese Gruppe von Menschen, die ist ja auch alles andere als klein. In fast jedem vierten Haushalt in Deutschland lebt mindestens eine Katze, also eine Menge Leute, bei denen es zu Hause schnurrt. Das ist aber auch nur die enge Zielgruppe für die Bücher, in denen es wirklich ums Zusammenleben mit einer Katze geht. Schon mal kleiner Teaser vorneweg. Ich habe wirklich gestaunt, wie nerdig manche dieser Bücher sind. Stichwort Gourmet-Rezepte für Katzen, Faltanleitungen für Katzen, Origami. Da sind ja aber noch all die Romane, in denen Katzen erzählen. Ganz zu schweigen von der Flut der Kinder- und Ausmalbücher. Und für all diese Bücher, da muss man kein Tier zu Hause haben. Man muss sich Fell und Pfoten und Schnurrhaare nur gern vorstellen.
Wir können uns das ja hier auch gleich mal nochmal gönnen. Mal sehen, was passiert. Und
fühlst
löst das
du
was aus bei dir? Ja, aber diese Sachen sich anhören, im Internet Katzenbilder angucken und so, das machen ja auch Leute, die jetzt gar kein eigenes Tier haben. Also die kochen ja dann wahrscheinlich auch eher nicht für eine Katze. Da können wir aber später nochmal drauf zurückkommen. Was war denn jetzt bei all diesen Katzenbüchern, die du dir angeschaut hast, dein persönliches Highlight?
Ich habe sehr, sehr gern Cat-Content gelesen. Das ist ein schmaler Band aus einer Sachbuchreihe bei Wagenbach. Die heißt Digitale Bildkulturen. Da geht es seit 2019 immer wieder um visuelle Phänomene im Internet. Da konnte man schon Kluges lesen über Selfies zum Beispiel oder über Emojis, jetzt eben über den Cat-Content. Warum die Katzen im Netz so erfolgreich sind, besonders in Form von Memes. Du hast es vorhin angesprochen, diese Bilder mit einer kurzen, witzigen Aufschrift, die werden ja in Social Media besonders häufig geliked, wenn da Katzen drauf zu sehen sind. Und ich fand es wirklich faszinierend, in diesem Buch zu sehen, dass es so eine Art Bildtypus tatsächlich schon im 19. Jahrhundert gab. Also im viktorianischen England gab es den Fotografen Harry Poynter, der machte Bilder von Katzen für Postkarten und merkte, aha, wenn ich da unten noch einen lustigen Spruch auf das Bild setze, dann verkaufen sich diese Postkarten noch besser. Wir sehen da zum Beispiel einen getigerten Kater, thronend auf einem Polster sitzt, die Vorderpfoten ganz ordentlich nebeneinander gesetzt, ernster Blick und dazu die Zeile: I'm monarch of all I survey. Also ich bin Herrscher über alles, was ich überblicke. Ich habe so gelacht und ich garantiere dir, Andrea, das würde heute noch eins zu eins so dieses Bild mit dieser Aufschrift auf Instagram viral gehen.
Ist das denn also dieser Erfolg, den Katzen im Netz haben, hat das ähnliche Gründe wie ihr Erfolg auf dem Buchmarkt?
Ja, ich denke schon, dass beides damit zu tun hat, wie gerne, du hast es eben erwähnt, wir Katzen anschauen. Also eine Katze zu betrachten, das löst diese Belohnungsreaktion im Gehirn aus, ähnlich wie bei Schokolade. Und das wissen auch die Verlage, die lassen Bücher mit und über Katzen illustrieren, Katzengesichter gucken uns auch auf Buchcovern an. Und das macht was mit uns, denn die Proportion eines Katzenkopfs, die entsprechen dem Kindchenschema. Also große Augen, kleine Nase, alles schön rundlich. Wir finden das niedlich und der Hashtag Oh, ist ja auch besonders häufig in Gebrauch in Kombination mit Katzenbildern im Netz. Das nutzen dann sogar Bücher, die Katze auf dem Cover, oft übrigens auch im Titel, die gar nichts mit Katzen zu tun haben. Ein Beispiel: Freiheit, Rausch und schwarze Katzen, eine Geschichte der Bohème, ein neues Sachbuch von Andreas Schwab. Da erzählt er eigentlich von Größen aus Literatur und Kunst wie Else Lasker-Schüler, Edvard Munch. Aber wen sehen wir auf dem Cover? Eine schwarze Katze, die aus einem Glas Absinth schleckt.
Aber es gibt ja durchaus auch Bücher, die sich nicht nur mit Katzen schmücken, sondern auch von ihnen erzählen. Zum Teil sogar aus der Perspektive der Katze. Gibt es denn da was wirklich gelungen? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, sowas zu lesen.
Naja, tatsächlich ist diese Erzählperspektive ja ein Dauerbrenner, kann man sagen, seit 200 Jahren, seit E.T.A. Hoffmann ein Kuh gelandet hat mit seinen Lebensansichten des Katers Mo. Das kehrt heute zum Beispiel wieder in Form vieler Katzenkrimis oder im Roman Frankie von Jochen Gutsch und Maxim Leo konnte man das kürzlich lesen. Da gab es einen sehr sympathischen, naiven Katzenerzähler, der erstmal am Anfang eines Romans einen Menschen vor dem Selbstmord bewahrt. Da konnte ich viel lachen bei dem Buch. Rätselhaftes, gerade neu aus China, kommt im April bei uns raus. Unsichtbare Katzen, das sind so kleine, oft fantastische Episoden, in denen regnet es dann auch mal Katzen oder die wachsen wie Blumen aus dem Boden empor. Mein Liebling im Bereich Belletristik mit Humor war aber was anderes, ein sehr spezielles Ratgeberbuch, das habe ich auch mitgebracht und erzähle dir schon den halben Morgen davon. Das tut nämlich so, als wäre es von einer Katze für Katzen geschrieben mit dem herrlichen Titel »So erziehst du deinen Menschen«.
Na und wie macht die Katze das?
Ja, zum Beispiel durch kurzzeitige Unauffindbarkeit. Ja, dadurch kann Katze die Beziehung zu ihrem Dosenöffner ultimativ intensivieren, empfiehlt dieser Ratgeber. Und noch ein Zitat: »Ist der Mensch gut erzogen, kann er ein nützlicher Begleiter sein?« Also diesen Duktus hat das. Die Katzen, die überlegene Spezies, demgegenüber wir minderwertigen Menschen. Da finden wir auch die typischen Eigenschaften wieder, die Katzen zugeschrieben werden. Der Eigensinn, die Unabhängigkeit, die schaffen es, die anderen für ihre eigenen Zwecke einzuspannen, ohne dass die das merken. Einen wunderbar lustigen Text hat dazu auch Wladimir Kamina geschrieben, im Vorwort zu einer Geschichtensammlung seiner Frau Olga, die jetzt neu aufgelegt worden ist, »Alle meine Katzen«. Und der sagte: Wie schaffen es bloß die Katzen, uns Menschen zu manipulieren, unsere Gedanken durch ihre eigenen zu ersetzen, ohne dass wir es merken? Wohlgemerkt auf dem Weg zu Fressnapf, denkt er das. Und philosophiert weiter, dass es ihn nicht wundern würde, wenn hinter allen Politikern, Präsidentinnen, Kanzlerinnen Politkatzen stecken.
Das wiederum erinnert mich jetzt an diese Gourmet-Rezepte, die du da am Anfang erwähnt hast. Ernsthaft für Katzen backen und kochen, da ist doch dann die Erziehung des Menschen oder sogar die Verknechtung vollkommen gelungen, oder?
Zu 100%. Also ich frage mich wirklich, wer Thunfischkekse für seine Katze backt oder dafür ein Rezept braucht. Aber es gibt ein Buch mit solchen Rezepten. Ich fände es vielleicht doch ratsam, den gebackenen Fisch mit Süßkartoffel lieber einem anderen Menschen vorzusetzen. Zumindest kann ich sagen, meine Katzen reagieren immer sehr zufrieden, wenn ich ihnen eine Dose aufmache. Ich habe aber überhaupt den Eindruck bekommen, eine sehr, sehr miserable Katzenhalterin zu sein, nachdem ich angefangen habe, mal in die neuen Ratgeberbücher zum Thema zu gucken. Da empfiehlt zum Beispiel die Katzentrainerin Annika Moritz, kann man von TikTok kennen, Thema Katzen und Internet, da sind wir wieder, eine bedürfnisgerechte Erziehung und eine Stärkung der Katze-Mensch-Beziehung. Ich fand, das wirkte alles unglaublich herausfordernd und komplex, wie groß so ein Katzenklo sein soll, was die Katzen brauchen in der Wohnung, wie ein artgerechtes Revier gestaltet ist. Ich habe mich da manchmal gefragt, was das eigentlich für eine Ansprechhaltung ist, wenn auch ein Buch teilweise im Titel schon daherkommt mit der Ansage, wie wir Katzen glücklich machen. Also da sind die Rollen auf jeden Fall klar verteilt. Mensch dient Katze.
Und da fragt man sich ja schon, wie das quasi so weit kommen konnte. Gibt es denn auch dazu was, wo quasi so dieses Verhältnis Mensch-Katze mal untersucht wird?
Ja, da gibt es zwei tolle neue Sachbücher, eins für Kinder, eins für Erwachsene. Ich nehme mal das für die Großen raus. Das heißt, Von der Savanne aufs Sofa hat ein Evolutionsbiologe geschrieben, Jonathan B. Lossos. Und der verspricht uns, dass wir unsere Katze wirklich verstehen lernen, je mehr wir über ihre Vorfahren wissen. Also wir lernen da was über die Wildkatzen in Afrika. Denn genetisch unterscheiden die sich von unseren Hauskatzen, wenn die nicht gerade irgendwelche Perser oder Siam sind, sondern die ganz normalen europäisch Kurzhaar, wie sie auch im Tierheim so viel vermittelt werden, die unterscheiden sich genetisch ganz wenig von ihren wilden Vorfahren. Anders übrigens als die Hunde, die sind im Genom was komplett anderes als Wölfe. Ich fand, das Buch bietet eine tolle Mischung, wissenschaftlich fundiert einerseits, andererseits anschaulich geschrieben, auch mit lustigen Anekdoten vom Kater des Autors. Nur wenig Katzen zu gucken an dieser Stelle.
Aber dafür dann eben wahrscheinlich im Kinderbuch eine Katze nach der anderen. Eine schöner als die andere wahrscheinlich auch.
Genau, und Katzen zum Anschauen ohne Ende. Bei Lena Zeise zum Beispiel, schönes Buch, Wie die Katze zu uns kam. Das ist ein Augenschmaus und da wird ganz viel erklärt. Die Kulturgeschichte der Katze sozusagen, der Katze-Mensch-Beziehung vom alten Ägypten über das antike Rom zu Schiffskatzen in der Zeit der großen Entdecker. Wir können da auch viel lernen über das Verhalten von Katzen. Ich schneide jetzt nur noch mal an, dass es natürlich unglaublich viele Kindergeschichtenbücher gibt, in denen Katzen die Helden sind. Stichwort Warrior Cats, Ninja Cat, beides sehr erfolgreiche Serien mit Katzen, die sich in Clans bekriegen oder Katzen, die Superschurken platt machen. Ausmalbücher, ich lasse sie außen vor, ich muss nur noch kurz erwähnen, es gibt tatsächlich welche nur mit Katzen im Weltall, also Astronautenkatzen zwischen Sternennebeln, die man ausmalen kann. Ich glaube, das kann nur gut tun, wir wissen ja, Katzen gucken, Schokolade fürs Gehirn.
Also, heute gab es bei uns hier Schokolade fürs Gehirn in Katzenform. Anne Kolek, Katzenfreundin und jetzt auch Expertin fürs Buch zur Katze. Vielen Dank für diesen Überblick. Carlos Fonseca gilt als einer der 25 wichtigsten jungen Erzähler der spanischsprachigen Welt. Zumindest hat ihn die englische Zeitschrift Granta vor 3 Jahren dazugezählt. Gut, dass wir ihn jetzt also auch endlich kennenlernen können, denn sein Roman Austral ist gerade auf Deutsch erschienen. Das Buch spielt vor allem in Südamerika und erzählt einerseits von der Faszination dieses Kontinents, andererseits erinnert der Text aber auch an das historische dort angerichtete Leid. Einer Hauptfigur stammt wie der Autor selbst aus Costa Rica und arbeitet an einer ausländischen Universität. Denn Carlos Fonseca lebt mit seiner Familie im englischen Cambridge und unterrichtet dort Literatur. Tobias Wenzel hat ihn dort besucht.
Carlos Fonseca führt mich in Cambridge durch die altehrwürdige Bibliothek des Trinity College und deutet auf Objekte in Glasvitrinen, die mit später weltberühmten Studenten dieses College zu tun haben.
Das hier ist die Erstausgabe von Charles Darwins Der Ursprung der Arten. Dort liegen einige Originalnotizbücher von Ludwig Wittgenstein. Und das da ist der Spazierstock von Isaac Newton. Orte wie diesen hier finde ich schön, aber sie schüchtern mich auch ein wenig ein.
So bonitos estos lugares, pero meten un poco de miedo.
Obwohl der 36 Jahre alte Schriftsteller und Wissenschaftler hier lateinamerikanische Literatur und Kultur unterrichtet, flößt ihm das alles manchmal noch gehörigen Respekt ein. Wir haben die Bibliothek verlassen und spazieren durch einen imposanten Hof.
Man spürt hier eindeutig das Gewicht der Geschichte, aber der Trick ist, das alles einfach nicht zu ernst zu nehmen. Ich sage immer meinen Studenten, genießt es. Aber glaub bloß nicht, das sei die Wirklichkeit. Das ist sie nämlich nicht.
Fonseca sieht zum Himmel.
Wie schön, die Sonne, die habe ich vermisst.
Mit der Sonne verbindet der zweifache Familienvater Fonseca seine Kindheit und Jugend in der Karibik. Geboren wurde er 1987 in Costa Rica, dem Land seines Vaters. Seine Mutter stammte jedoch aus Puerto Rico.
Als ich mit 7 Jahren von Costa Rica nach Puerto Rico gezogen bin, hatte ich das Gefühl, in beiden Ländern ein Fremder zu sein. Das hat mich tief geprägt. In Puerto Rico haben mich die Leute wegen meines Akzents als kostarikanisch bezeichnet. Dann habe ich die in Puerto Rico übliche Anredeform übernommen. Als ich danach wieder in Costa Rica war, galt ich deshalb dort als puertorikanisch. Seitdem habe ich das Gefühl, dass ich an jedem Ort zu einer gewissen Fremdheit verdammt bin.
Auch die Hauptfiguren seines dritten Romans Austral, in dem der Kostarikaner Julio auf den Spuren eines Manuskripts die leidgeprägte Geschichte Lateinamerikas nacherlebt, teilen dieses Fremdheitsgefühl. Sie wirken entwurzelt und verloren in der Welt. Der Kostarikaner, der zu seinen Wurzeln zurückkehrt und sich als Tourist vorkommt. Oder der Mann eines indigenen Stammes im Amazonas, der als letzter seine Sprache spricht und auf Rassisten stößt. Oder auch die Schriftstellerin, die an Aphasie leidet und stirbt.
La imagen de una escritora que empieza a perder su idioma.
Das Bild einer Schriftstellerin, die ihre Sprache verliert, hat mit meiner eigenen Verunsicherung vor ein paar Jahren zu tun. Ich hatte da plötzlich das Gefühl, meine spanische Muttersprache würde mir entgleiten und ich würde grammatikalische Fehler begehen. Ich lebe hier in einem englischsprachigen Land mit einer englischsprachigen Frau, daher meine Befürchtung. Ich habe aber niemandem davon erzählt und einfach den Roman Austral geschrieben. Das war wohl meine Art, mit meiner kurzzeitigen Verrücktheit umzugehen.
Creo que la escritura de la novela es una manera de lidiar con esa locura momentánea.
Eine Studentin sitzt auf einem Sofa in Fonsecas Büro und bespricht mit ihm ihre Abschlussarbeit.
He's lost in a way. He's an animal.
Fonseca gibt ihr Analysebegriffe an die Hand, fragt sich, ob der analytische Literaturwissenschaftler Fonseca manchmal dem kreativen Schriftsteller Fonseca beim Schreiben über die Schulter schaut und ihn hemmt.
Ich versuche, diese beiden Facetten zu trennen. In meinen Romanen trifft man zwar auf viele Ideen, aber auf Ideen als Puls des Lebens. Mich faszinieren zum Beispiel literarische Figuren, die von einer fixen Idee besessen sind, wie Don Quixote oder Kapitän Ahab, der in Moby Dick von der Idee des Weißen Wals besessen ist. Mich interessieren also auch beim Schreiben Ideen nicht kühl akademisch. In einem Roman möchte ich diese Ideen vielmehr ins Leben und ins Abenteuer überführen.
Er schreibe auch als Reaktion auf seine eigene Besessenheit, erzählt Carlos Fonseca, kurz bevor wir sein Büro im Trinity College verlassen.
Es hat etwas von einer Therapie. Ich schreibe über Verrückte, um nicht selbst verrückt zu werden.
Describo a los locos para no volverme loco.
Carlos Fonseca. Tobias Wenzel hat ihn in Cambridge besucht und mit ihm über seinen Roman Austral gesprochen. Das Buch hat Sabine Giersberg aus dem Spanischen übersetzt. Es ist beim Wagenbach Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Und im April kommt der Autor auch auf Lesereise nach Deutschland und stellt unter anderem in Halle, Berlin, München, Hamburg und Frankfurt seinen Roman vor.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir haben uns ja schon den Katzen gerade ausgiebig gewidmet und jetzt kommen auch noch die Hasen dran, wobei die Autorin Maren Kames, um deren Hasenprosa es jetzt geht, die hat auch schon ein Buch geschrieben, das Halbtaube, Halbpfau heißt. Also Tiere scheinen da in diesem Dichteruniversum irgendwie eine wichtige Rolle zu spielen. Nico Bleutke weiß mehr, er hat das neue Buch gelesen. Was hat's denn jetzt mit dieser Prosa mit dem Hasen auf sich?
Das ist gar nicht so leicht zu klären, weil es durchaus viele Impulse gibt, die für das Schreiben erwähnt werden. Aber so viel kann man sagen. Es gibt eine Sprecherin, die sehr nah an der Autorin Maren Kames siedelt. Sie heißt auch Maren, teilt viele biografische Gemeinsamkeiten und die ist vom Schreiben erschöpft, ein bisschen desillusioniert auch vom literarischen Betrieb. Und sie braucht so etwas wie Bewegung und Lebendigkeit wieder. Und das findet sie, indem sie einen Hasen erfindet, also ein hakenschlagendes Wesen, das sowohl flitzen als auch mümmeln kann, sehr assoziativ unterwegs ist und auch ein Metawesen ist, das sehr viel über die Sprache und über das Schreiben spricht und das ja auch, wenn man an die Literaturgeschichte denkt, nicht ganz unbekannt ist, Stichwort Alice im Wunderland, da ist es allerdings ein Kaninchen.
Jetzt habe ich ein bisschen geguckt, was ist denn das eigentlich für eine Autorin und habe gesehen, dass sie ja offenbar sehr experimentierfreudig schreibt. Wie ist das hier bei dieser Hasenprosa? So klassisch erzählt ist das wahrscheinlich eher nicht.
Ganz bestimmt nicht. Das ist wahrscheinlich das größtmögliche Gegenprogramm. Es heißt einmal, also auf gar keinen Fall Realismus. Und an dieser Maxime kann man schon sagen, sind gewissermaßen alle Formideen ausgerichtet. Es wird sehr viel über Bande gespielt. Also sie streut zum Beispiel pseudophilosophische Diskurse ein. Sie erfindet ganz eigene Zeichensprache, in der sie sich mit dem Hasen unterhält, die Sprecherin. Es gibt Fotos, Zeichnungen, Videostills, die eingeschoben werden. Auch die Musik spielt eine ganz große Rolle. Einmal heißt es, es gibt eine große Lust auf tollkühne Bescheuertheit, also ein Bekenntnis auch zum Nonsens und zum Quatsch. Das reicht von Sprachspielen bis zu ganz klaren Karlauern. Und sie spielt mit Mustern wie der Familienerzählung, die sie dann aufgreift, aber ganz eigen verwandelt, indem sie zum Beispiel nur Listen und Aufzählungen dazu anlegt. Und insgesamt schreibt sie einmal, man komme nur durch die Nasenhöhle, nur durch die Hinterstube in die sogenannte Wirklichkeit zurück oder überhaupt dadurch einmal wirklich an sie ran.
Und was bringt sie da aus der Wirklichkeit so alles unter in diesem Buch?
Ja, sie packt sehr viel rein in diesen Schlingerkurs mit Hasen. Das soll auch so sein. Das reicht von der eigenen Kindheit über den Literaturbetrieb bis zu Songtexten. Das glückt für mich immer dort, wo sie zum Beispiel sehr witzige Dialoge mit dem Hasen inszeniert oder sich der eigenen Familiengeschichte zuwendet. Das ist also ein Strang, der sich so nach und nach als ein sehr wichtiger im Schreiben herauskristallisiert. Die Großeltern und auch der Tod der Großeltern und eine bestimmte Art von Trauer, die auch dem Buch eingeschrieben ist, ohne dass das in Betroffenheit oder so etwas kippen sollte. Auf der anderen Seite, und da bin ich dann tatsächlich des Öfteren gestolpert. Gibt es Unmengen an poetologischen Bildern? Das gehört natürlich in der Moderne dazu, dass man immer sagt, in einem avantgardistischen Projekt, was ist das Eingeschreibene, was ist dieser Text? Das reicht hier von Formulierungen wie dichtes Geflecht bis zu avantgardistische Webarbeit. Aber bei der gefühlt 50. Stelle habe ich dann aufgehört zu zählen. Das war einfach ein bisschen viel. Und das andere, es gibt den Versuch, ganz kurz auf die unmittelbare Gegenwart Bezug zu nehmen. Da wird dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine erwähnt, aber irgendwie wird nur der große Betroffenheitsdiskurs kritisiert und dann hüpft das sehr schnell schon wieder in eine Kritik an den USA und an der Politik von Biden. Und das fand ich tatsächlich dann, vor allen Dingen, weil es gerade mal 3 Seiten sind und danach die Gegenwart überhaupt keine Rolle mehr spielt, was die Politik angeht, ein bisschen schwierig.
Das klingt so, als ob da ein bisschen mehr Konzentration auf weniger Themen vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre. Das passt dann offenbar am Ende doch gar nicht so gut zusammen, oder wie ist das?
Also ich würde es mal so sagen, ich bin wirklich ein Fan von Maren Kramers ersten beiden Büchern, Halb Taube, Halb Pfau und Luna, Luna. Hier hatte ich immer wieder meine Schwierigkeiten. Man kann das mal ein bisschen vergleichen. In Halb Taube, Halb Pfau zum Beispiel gibt es ganz kurz Texte, die so auf die Seite gedichtartig gesetzt werden. Da ist dann sehr viel weißer Raum, der eine Rolle spielt. Das korrespondiert dann mit anderen Texten, die einen Wissenschaftsjargon aufgeben. Man hat also immer so etwas Konstellatives, Offenes. Und so ähnlich ist es auch in dem zweiten Buch, Luna, Luna, das sehr viel sprachglittriger ist und sehr viel mehr Tant reinholt, poppiger auch, sehr bunt und verschiedene Aspekte wie Krieg und Liebe auch sehr offen, konstellativ nebeneinander stellt. Und hier in der Hasenprosa ist es so, sobald sich so eine Lücke auftut, kommt halt der Hase reingehoppelt und diese Stellen werden einfach zugeplaudert. Das ist das eine. Und das andere, das Buch will wirklich sehr viel, es will im Grunde alles. Zum Beispiel bezieht es sich sehr stark auf das Schreiben von Friederike Mayröcker, also ein sich festhalten an dem Bewusstseinsstrom, an der eigenen Wahrnehmung, was heißt das immer, die eigene Gegenwart, Tagespolitik auch permanent reinkommt. Und das andere ist aber dann Alice im Wunderland, also ein hochimaginäres Schreiben. Und diese zwei Konzeptionen sind einfach grundverschieden und passen nicht zusammen. Und da, glaube ich, bei allem Respekt und aller Bewunderung für diesen Anspruch, wäre es ganz gut gewesen, sich ein bisschen zu entscheiden und auch Grenzen aufzumachen und ein paar Sachen auch nicht zu tun. Ich habe mich dann beim Lesen an die Stellen gehalten, in denen sie eben diese Familiengeschichte ausfaltet. Da gibt es zum Beispiel ein Porträt des Großvaters, der der große Quatschkopf ist und gleichzeitig wird er so als, merkt man drunter, schwelt so ein hochautoritärer Charakter. Und da sieht man, dass da werden Porträts ganz individuell angefertigt und gleichzeitig ist es aber prototypisch für die alte BRD und einen bestimmten Typus von Männlichkeit einer Generation. Und das sind die starken Stellen in diesem Buch.
Nico Bleutke war das über Maren Kames Roman Hasenprosa. Erschienen ist das Buch beim Suhrkamp Verlag. Es hat 182 Seiten und kostet 25 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Yvonne Fenkel, sitze gerade am Gärtnerplatz, bin Lehrerin für Englisch an einer Grundschule. Ich habe vor kurzem ein Buch von Bella Mackey gelesen, How to Kill Your Family, auf Englisch, und fand schon den Titel relativ spannend. Das Buch ging aber dann doch in eine ganz andere Richtung, war sehr humoristisch geschrieben, sehr kurzweilig, habe ich auch innerhalb von 2 Tagen durchgelesen und kann es nur als Empfehlung aussprechen. Es geht darum, dass eine Frau Anfang 30 so ein bisschen ihre Familiengeschichte aufzuklären versucht. Sie ist ohne Vater aufgewachsen und dann deckt sie im Laufe des Buches eben die Intrigen der Familie ihres Vaters auf und bringt dann vielleicht auch den einen oder anderen um. Also es war wahnsinnig lustig. Also ich habe sehr viel gelacht, als ich es gelesen habe.
Yvonne Fenkel liest in München How to Kill Your Family von Bella Mackey, erschienen in einer Übersetzung von Stefan Glietsch beim Heine Verlag. 432 Seiten hat das Buch und es kostet 13 Euro.
Neue Krimis.
Kriminalliteratur aus Brasilien hat es in diesem Monat auf unsere Krimi-Bestenliste geschafft. Auf Platz 6 steht Patricia Melo, die sich wohl immer wieder mit den Gewaltstrukturen in ihrem Heimatland auseinandersetzt. Ziemlich drastisch, aber eben auch sehr literarisch und subtil. Die Stadt der Anderen heißt ihr neuer Roman und Sonja Hartl, die Mitglied der Jury ist, weiß mehr über dieses Buch.
Neue Krimis.
Es gibt so viele Verbrechen in diesem Roman, ich weiß kaum, wo ich anfangen soll. Vielleicht bei Jessica. Sie ist 14 Jahre alt und lebt auf der Straße. Ihr Bruder wurde ermordet, ihre Mutter ist vor Trauer krank geworden und sie ist dann bei ihrer Tante untergekommen, wo sie wiederholt sexualisierte Gewalt erfahren hat. Die Straße war ihre Flucht. Aber dann wird der Müllsammler Chivas, der auf sie aufgepasst hat, verhaftet. Und sie rutscht immer tiefer ab. Jessica und Chivas sind zwei der Figuren in Patricia Melos aufwühlendem Roman, zwei der vielen Obdachlosen, die es hier gibt. Für sie ist jeder Tag ein Überlebenskampf, jeder Tag bringt mehr Gewalt, vor allem von der Polizei und von paramilitärischen Einheiten. Dennoch hoffen sie, dass sich ihre Situation verbessert. Und genau daran vermag eine andere dieser einzigartigen Figuren kaum mehr zu glauben. Und zwar hat der Totengräber Douglas all das, was Jessica und Chivas gerne hätten. Er hat eine Arbeit, ein Haus, eine Familie. Aber die vielen Toten, die er jeden Tag begraben muss, die setzen ihm einfach zu. Damit schließt er, etwas zu verändern. Er will eine gute Tat begehen und einen korrupten Polizisten überführen. Und an seiner Seite tauchen wir ein in dieses einzigartige, kaputte, zerstörerische Geflecht aus staatlicher Gewalt und verbrecherischem Tun, das in Brasilien so vieles bestimmt. Und ich weiß, es klingt ein bisschen pathetisch, aber dieser Roman ist ganz und gar nicht pathetisch. Jedoch ist Die Stadt der Anderen einfach ein packendes Plädoyer für mehr Menschlichkeit. Und zwar eingebettet in den Alltag Brasiliens. Dieses Buch kann nur in diesem Land spielen, inmitten dieser unheilvollen Allianz aus Korruption, Kapitalismus, Drogen und Gewalt. In jedem Satz habe ich wirklich das Entsetzen und diese, ja, kontrollierte Wut gespürt, die Patricia Melo nicht nur angesichts des politischen Versagenspakt, sondern gerade auch angesichts der Gleichgültigkeit der Menschen in Brasilien, der Anzugträger, die über Obdachlose hinwegsteigen und das Leid ignorieren, der Menschen, die sie ausbeuten, beschämen oder sogar beschmutzen. Und bei all dem gibt es immer auch so einen Funken Hoffnung. Und zwar sind es Worte, die bei Patricia Melo eine gesellschaftliche Kraft haben, mit der man etwas verändern kann. Zum Beispiel in dem Zeitungsartikel oder auch Romane von denjenigen erzählen, die allzu oft ignoriert werden. Und wie man das macht, das zeigt Patricia Melo wieder einmal auf unnachahmlich packende und überzeugende Weise.
Patricia Melos Roman Die Stadt der Anderen ist im Zürcher Unionsverlag erschienen und aus dem portugiesischen Übersetzer das Buch Barbara Mesquita. Es ist neu auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste im März vorgestellt, hat es Sonja Hartl. Und die vollständige Liste mit vielen neuen Krimis, die finden Sie auch auf unserer Website. Und falls Sie mehr über Krimis wissen wollen, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.